aus 1. Timotheus 3 lesen oder aus Apostelgeschichte 20. 1. Timotheus 3 von Vers 14 an. Diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann ein Wort aus Apostelgeschichte 20. Da finden wir die Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus. Da lesen wir von Vers 27, nein, von Vers 28 an. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Erde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Liebe Brüder und Schwestern, ich will heute Morgen einmal etwas über die Versammlung Gottes sagen. Zunächst einige Vorbemerkungen. Im Allgemeinen spricht man von der Gemeinde. In unseren Kreisen spricht man viel von der Versammlung. Ich halte den Unterschied nicht für entscheidend. Ich will aber doch einiges dazu sagen. Im Griechischen steht das Wort Ekklesia. Es kommt im Neuen Testament 119 Mal vor. Einmal wird es im rein irdischen Sinne gebraucht. Die anderen Male spricht es von der Gemeinde Gottes. Ekklesia heißt so viel wie die Herausgerufenen. Da ist wahrscheinlich einer mit einer Schelle durch den Ort gegangen oder mit einer Trompete und da kamen alle stimmberechtigten Männer zusammen und das war dann eine Versammlung. Wir sehen uns aber mehr als eine Gemeinde. Unserem Sprachgebrauch würde es entsprechen, wenn wir sagten, heute Morgen findet eine Versammlung der Gemeinde in der Kathedrale statt. Nun hat es wenig Sinn, sich darüber zu unterhalten, ob Gemeinde oder Versammlung. Solche Wörter haben ja auch ihre Bedeutung durch den Gebrauch. Wenn man heute von Versammlung spricht, denkt man an die Brüderversammlungen. Die anderen haben sich alle auf den Ausdruck Gemeinde geeinigt, Kirchengemeinde, Baptistengemeinde, freie Gemeinde. Das ist nicht entscheidend. Dann geht es um die Frage Versammlung Gottes oder Versammlung Jesu Christi. Die meisten sprechen heute von der Gemeinde Jesu. Im Neuen Testament, Paulus, der spricht immer von der Gemeinde Gottes. Aber der Ausdruck Gemeinde Jesu ist auch nicht falsch. Denn der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also können wir sagen, Gemeinde Gottes oder Gemeinde Jesu. Auch damit darf man sich nur nicht gegenseitig festlegen wollen. Das Große und Wunderbare ist, dass der allmächtige Gott auf der Erde eine Gemeinde hat. Das bin ich, das Gewaltige. Und dazu wollen wir einmal 1. Korinther 1 lesen. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Das muss man sich einmal vor Augen halten. Da ist der große, wunderbare Gott im Himmel. Und dann gibt es da einen kleinen Kreis von frommen Menschen, wo Gott sagt, das sind meine Leute, dass das gibt. Und so ist die Bezeichnung Gemeinde Gottes eine ganz großartige. Jetzt muss man aber eins wissen, der Ausdruck allein besagt noch nichts. Die Kirchen, die sind froh, wenn sie sich Volkskirche nennen können. Die beziehen ihre Bedeutung von ihrer irdischen Größe. Man kann das verstehen. Wenn da eine Kirche sagen kann, 60% der Bevölkerung gehört zu uns, dann sind sie etwas. Und wenn man Volkskirche in den Vereinigten Staaten sein könnte, dann wären ja schon eine ganz gewaltige Organisation. Aber das ist doch nichts gegen Gemeinde Gottes. Aber der Name, wie ich sagte, tut es nicht. Denken wir an die sogenannten Zeugen Jehovas. Die haben einen wunderschönen Namen. Wenn die wirklich die Zeugen des alttestamentlichen Gottes wären, dann wären sie eine ganz gewaltige Gruppe. Sind sie aber nicht. Noch krasser ist es bei den Jesuiten. Der Jesuitenort heißt in seinem eigentlichen Namen Societas Jesu. Gemeinschaft, Gemeinde, Gruppe Jesu. Nach unserer Überzeugung sind sie das ganz und gar nicht. Also, den Namen nehmen und sagen, wir sind Versammlung des lebendigen Gottes, das genügt noch nicht. Es geht darum, ob wir es wirklich sind. Jetzt will ich zunächst einmal kurz etwas über die geschichtliche Entwicklung der Versammlungen in Deutschland sagen. Ihr seid ja eine Gemeinde, die von selbst entstanden ist, die sich gegründet hat ohne Verbindung zu diesen Versammlungen, die aber dann nachher einen gewissen Anschluss an die Versammlung gesucht haben. Ihr kennt viele von unseren Brüdern, zum Beispiel Rudi Hoage, Adolf Föster, Erwin Schwarzwälder, alles Brüder von den Brüderversammlungen. Und da interessiert es vielleicht ein klein wenig darüber zu hören, wie die entstanden sind. Sie kamen ins Leben 1852 in Elberfeld durch einen Lehrer, Karl Brockhaus, der aus Breckerfeld in der Nähe von Ennepetal stammt. Die Brüder wollten keine neue Gemeinde gründen. Sie sagten sich, es gibt schon so viele. Wenn wir jetzt eine Gemeinde gründen, dann haben wir eine mehr. Und die ist dann auch nicht richtig. Sie wollten sich nur im Namen Jesu versammeln. Aber weil sie wuchsen und größer wurden, bekamen sie einfach einen Namen. Es gibt heute Gemeinden, die schreiben noch an ihre Tür, hier finden ja groß christliche Versammlungen statt. Da bleibt in der Mitte groß der Name christliche Versammlungen. Sie wollen aber nicht so heißen. Sie wollen keinen Namen. Wenn wir einen Pfarrer fragen, der nennt uns immer da Bist. Und das kommt daher, weil der Engländer John Nelson Darby einen gewissen Einfluss gehabt hat auf Karl Brockhaus. Darby kam zum ersten Mal 1854 nach Deutschland, also 2 Jahre nachdem die Brüderversammlungen schon bestanden. Darby selbst ist etwas älter, er wurde 1800 geboren. Sein Einfluss auf die Versammlungen ist sicherlich da. Aber man kann uns nicht Darbisten nennen. Denn bei uns kann niemand sich auf Darby berufen und sagen, Darby hat es gesagt und mit ihm stimmt es nicht. Es kann bei uns eine Konferenz von 3 Tagen stattfinden, ohne dass Darby ein einziges Mal genannt wird. Das heißt aber nicht, dass die Brüder, die da sprechen, nicht vorher Darbys Kommentar gelesen haben. Aber Darby ist keine Autorität. Ich kann von mir sagen, ich habe noch nie ein Buch von Darby ganz gelesen. Er steht im Hintergrund, aber uns Darbisten zu nennen, ist sicherlich völlig falsch. Wir sind bemüht, in unseren Versammlungen uns ausschließlich an das Wort Gottes zu halten. Jetzt möchte einer sagen, aber das tun doch alle. Und dazu muss ich sagen, nein. Die großen Kirchen sagen ausdrücklich, wir halten uns nicht an das Wort Gottes. Die katholische Kirche sagt, die Kirche steht über der Bibel. Man kann einem Katholiken nicht sagen, das steht da. Dann sagt der dir, du kannst die Bibel überhaupt nicht auslegen. Nur die Kirche kann die Bibel auslegen. Und schon ist die Bibel ausgeschaltet. Man muss auch wissen, dass viele wesentliche Züge der katholischen Kirche hinzugekommen sind, nachdem die Bibel abgeschlossen war. zum Beispiel das Zölibat, verbotene Priester-Ehe, ist etwa um 1100 aufgekommen. Ja, die Bibel war doch im Jahre 90 oder 95 abgeschlossen. Die Kindertaufe wurde erst Ende des 2. Jahrhunderts vereinzelt geübt. Und erst Anfang des 6. Jahrhunderts war sie allgemein anerkannt. Die ist nicht biblisch, diese Kirche. Und fehlbar keines Papstes wurde erst 1870 verkündigt. Also da ist eine selbstständige Kirche, bei der die Bibel mitläuft. Aber die Bibel hat auch mal am Index gestanden, auf dem Verzeichnis der verbotenen Bücher. Wie steht es mit der evangelischen Kirche? Ich war außerordentlich erstaunt, als mir einmal ein bekannter Pfarrer der Bekenntnisbewegung sagte, ich habe nicht die Bibel allein, ich habe die Bibel und die Kirche. In dem Moment ist alles verloren. Wir müssen festhalten an dem großen Grundsatz der Reformation, allein die Bibel und die ganze Bibel. Es gibt Gruppen, wie zum Beispiel Pfingstgruppen, die nehmen nur die Bibel, aber aus der Bibel nur bestimmte Sachen. Ich habe vor Jahren mal die Children of God in Essen besucht. Die hatten einige Seiten in der Bibel angestrichen, in jede Richtung, konnten alles auswendig. Waren aber nur Stellen über Krankenheilung und Geistestaufe. Alles andere existierte nicht für die. Also der Grundsatz muss sein, allein die Bibel, die ganze Bibel. Im vorigen Jahrhundert muss eine erstaunliche Zeit gewesen sein. Da sind viele freikirchliche Gemeinden entstanden. Da entstanden die Brüderversammlungen, die Baptistengemeinden, die freie evangelische Gemeinde. Heute ist das anders. Heute haben die Menschen kein Gemeindeverständnis. Das ist erschütternd. Heute kann man, ich sage es mal etwas überspitzt, Folgendes erleben. Da kann ein Mann in einer völlig toten, falschen Gemeinde zum Glauben kommen und dann sagt er, ja, ich will aber hier bleiben, hier ist mein Wirkungsfeld. Das behauptet er einfach. Und er geht da nicht raus. Oder zum Beispiel, ich habe schon oft von Eltern gehört, ja, unsere Tochter, die hat einen geheiratet, der geht zur evangelischen Kirche, solange sie nur unter Gottes Wort geht. Und unser Sohn, ach, der hat katholisches Mädchen. Jetzt gehen die beiden in die katholische Kirche, aber da hören sie auch Gottes Wort. Und schon ist wieder alles richtig. Dass es da Unterschiede gibt, ganz gewaltige Unterschiede, ist denen so gleichgültig wie was. Ich habe sogar einen in unserer Versammlung einmal gehört, der sagte mir, ich könnte auch zu einer anderen Gemeinde gehen. Die Unterschiede machen mir gar nichts aus. Jetzt müssen wir einmal Folgendes wissen. Die Gemeinde ist für Gott wichtig. Nicht nur der Gläubige. Die Gemeinde ist für ihn wichtig. Wir haben zu Anfang gelesen, in 1. Timotheus 3, auf das du wissest, wie man sich verhalten soll, im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Man muss einmal über solche Ausdrücke nachdenken. Und dann, was wir in Apostelgeschichte 20 lasen, da hieß es, die Lehre zurückhüte, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines Heiligen und Einzigen. Also Gott hat nicht nur Sünder erworben, Gott hat die Gemeinde erworben. Dann lesen wir einmal 1. Korinther 1, Vers 13. Da fragt der Apostel Paulus angesichts der Teilung in der Versammlung dort, ist der Christus zerteilt? Für ihn war die Gemeinde der Christus. Und in 1. Korinther, in Kolosser 1, Vers 18 heißt es von unserem Herrn, da nachdem gesagt worden ist, dass durch ihn alles erschaffen wurde. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Welches der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Tod. Dann Matthäus 16, Vers 18. Auf diesen Felsen, sagt der Herr Jesus, werde ich meine Gemeinde bauen. Also der Herr Jesus baut zurzeit etwas. Er baut seine Gemeinde. Da kann man nicht laufen und sagen, ach, das ist mir gleichgültig, wie die aussehen. Da muss ich die Bibel zur Hand nehmen und mich fragen, wie soll denn diese Gemeinde aussehen? Wir in unseren Versammlungen haben auch kein Gemeindeverständnis mehr, wie es sein sollte. Wir betonen bei unseren Evangelisationen sehr oft, wir werben für keine Gemeinde. Wir sollten den Mut haben, auch für unsere Gemeinde zu werben. Denn es genügt nicht, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Er soll auch richtig weitergehen. Gerät er in den falschen Kreis, sind die Anfechtungen so stark, dass es sehr schwer ist für ihn, sich zu halten. Woher kommt es denn nun, dass da gar kein Gemeindeglied ist? Ist doch erstaunlich. Aber die Gründe liegen auf der Hand. Da sind einmal die beiden großen Kirchen. Die haben das Gemeindeverständnis vollständig zertrümmert. Ich will einige Dinge nennen. Aus der Kirchengeschichte lernt man, dass Ende des ersten Jahrhunderts, als die Erwartung auf das Kommen des Herrn dahin schwand, die Gläubigen sich einem weltlichen Lebenswandel ergaben. Und da hat die Kirchenleitung sich gesagt, wir können die doch alle nicht wieder in Ordnung bringen. Wir müssen unterscheiden zwischen Geistlichen und Laien. Das ist eine furchtbare Sache. Der Herr Jesus sagt, ihr alle seid Brüder. Der sagt nicht, einige von euch sind Geistliche, andere von euch sind Laien. Einige von euch müssen heilig leben, andere können ruhig gehen lassen. Das ist ein Wahnsinn. Hat man gemacht. Dann natürlich die beiden berühmten Sakramente. Die katholische Kirche hat natürlich sie, die evangelischen zwei. Die Behauptung, dass durch die Taufe ein Mensch zum Christen wird. Das ist der größte und gemeinste Betrug am Evangelium, den es gibt. Und viele auch in unseren Kreisen sagen, ich lehne zwar die Kindertaufe ab, aber ganz so schlimm ist das ja auch nicht. Die wissen überhaupt nicht, was sie sagen. Es gibt aber auch noch andere Kreise, die das Gemeindebild verfälschen, wo man es erst gar nicht vermuten sollte. Und das sind zum Teil die Bibelschulen. Ihr müsst immer versuchen, euch in die Lage dieser Leute zu versetzen. Stellt euch mal vor, ihr wärt Leiter einer Bibelschule von 100 Schülern. Jetzt seht ihr das durch. Was haben wir denn für welche? 30 Baptisten, 20 von der Landeskirche, 10 von der Freien Evangelischen Gemeinde, 20 von der Versammlung, 10 überhaupt nirgendwo hingehören. Wenn ich jetzt ganz klar sage, was Gemeinde ist, dann stoße ich 80% meiner Schüler vom Kopf. Also sage ich darüber möglichst wenig. Jetzt fragt mal einer, Herr Lehrer, wie ist denn mit der Gemeinde? Ach, da gibt es so verschiedene Auffassungen. Hauptsache, man hat Herrn Jesus lieb. Ah, das ist die Hauptsache. Und so laufen dann Menschen herum ohne Gemeindeverständnis. Genauso ist das mit den Evangeliumslehrern. Ja, stellt euch mal vor, da kommt ein großer Evangelist in eine große Stadt, sagen wir mal nach Stuttgart, mitten die Halden am Killesberg, und er sagt, Gemeinde, darüber sagt das Neue Testament ganz bestimmte Dinge. Was sagen die anderen? Dann sind wir ja gar nicht in Ordnung. Dann macht doch allein. Das kann der sich überhaupt nicht erlauben. Und dann klammert er den ganzen Bereich aus. Da gibt es eine andere Gruppe. Das sind die Übergemeindlichen. Wie etwa Campus und Crusaders, wie sie alle heißen. Was wollen die denn? Die wollen überall, alles soll mitmachen bei ihnen. Und sie selber gehören nirgendwo zu. Wo gibt es denn sowas? Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die wurden der Gemeinde hinzugetan. Die Leute, die da einzeln herumlaufen, die haben gar keinen Platz vor Gott. Ein Christ gehört mind and the status you are holding. What's the Welfare that you combine? Die Welfare einmal zur Ermunterung. Der Weg eines Christen ist nicht so leicht. Dann hat seine Brüder und seine Schwestern. Das lesen wir sogar beim Apostel Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte 28, dass die Brüder ihm entgegenkamen. Da heißt es, als Paulus die Brüder sah, da dankte er Gott und fasste Mut. Seht mal, liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen diese Gemeinschaft. Was meint ihr denn, wenn einer von euch in einem Dörfchen hier wäre und nie Gemeinschaft hätte mit Brüdern und Schwestern? Das wäre sehr schwer für ihn durchzuhalten. Aber es ist ein zweiter Grund. Wir brauchen die Brüder und Schwestern zur Korrektur. Und da genügt es nicht, dass ich sage, ja, ich besuche eure Stunde, ich schließe mich aber nicht an. Wenn dann einer sagt, Bruder, was machst du denn? Ich gehöre nicht zu euch. Ich komme nur, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das geht nicht. Da muss einer sein, der mich packen kann und sagen, hör mal, Bruder, das geht nicht. Und nun sag mal, wie willst du das verantworten? Den brauchen wir. Da brauchen wir auch die Gemeinde als Arbeitsmöglichkeit. Es gibt viele Dinge, die kann ein Einzelner nicht tun. Er braucht die Gemeinde. Etwa eine Zeltevangelisation. Da wäre der Einzelne völlig überfordert. Aber jetzt müssen wir eins wissen. Diese drei Dinge, die ich gesagt habe, die sind zwar richtig, die treffen aber nicht das Wesentliche. Denn das, was ich gesagt habe, gilt auch für einen Schwimmverein, nicht wahr? Der junge Mann würde auch nicht so lange trainieren, wenn er nicht in dem Club wäre. Und in dem Club, da hat er auch den Trainer, der ihm sagt, hör mal, wie du da deine Arme und Beine bewegst, das ist unmöglich, das macht man so. Und der Club gibt ihm auch die Möglichkeit zu wettkämpfen. Die Versammlung ist mehr. Die Versammlung ist der Leib Christi. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Und der Herr sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Überlegen wir einmal. Der Herr Jesus baut etwas in unserer Zeit. Und das ist das Einzige, was in die Ewigkeit übergehen wird. Alles andere, was heute gebaut wird, vergeht. Ob das die Gebäude sind, 420 Meter hoch, ob das die Kunstwerke sind, ob das die wissenschaftlichen Errungenschaften sind, ob das die Produkte der Kunst sind. Glaub nicht, dass eine von den Bildergalerien in die Ewigkeit übernommen wird. Keine einzige. Nur was der Herr heute baut. Meine Gemeinde. Und er sagt uns auch, wer der Gegner ist. Der Teufel. Der Teufel kämpft nicht gegen die Juden und auch nicht gegen die Russen. Der Teufel kämpft gegen die Gemeinde, die der Herr Jesus baut. Und er sagt uns, des Hadesborn werden sie nicht überwältigen. Da müssen wir ein Wort aus 1. Korinther 3 lesen. Da wird uns gesagt, dass Gott über seine Gemeinde wacht. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und sollte sein ihr. Das ist eine ganz große Sache um die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn wir vor etwas Respekt haben sollten, dann vor der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und der Apostel Paulus schreibt, wenn einer die verdirbt, den wird Gott verderben. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, wie kommt man denn hinein? Dass man nicht durch die Kindertaufe hineinkommt, das ist uns klar. Dass es nicht genügt, sich anzumelden und zu sagen, ich möchte hier Mitglied werden, das ist auch klar. Lesen wir einmal 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 12. 1. Korinther 12 ist überhaupt das große Kapitel für die Gemeinde. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber, obgleich viele Einweihliche, also auch der Christus. Denn in einem Geiste sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Liebe Brüder und Schwestern, hier stehen wir vor einer der schwierigsten und wichtigsten Fragen. Ein Mensch ist erst ein Christ, wenn er den Heiligen Geist empfangen hat. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und unsere Versammlungen, ich spreche jetzt nicht von euch, ich spreche von uns, die gründen sich alle auf Epheser 1, Epheser 1, Vers 13. Da steht Folgendes, ich lese die zweite Hälfte des Verses. In welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Da steht also, dass die Epheser, nachdem sie geglaubt haben, man kann wohl sagen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden sind. Da steht da, das ist richtig, da ist gar nichts von abzuschreiben. Aber der Begriff Glauben, der ist dehnbarer als ein Gummiband. Und es gibt Leute, die sind überzeugt, dass sie glauben, die glauben überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch Falsches. Die verstehen unter Glauben irgendeine Hinwendung. Wir leben ja in einer Zeit der Verflachung der Begriffe, die ist erschütternd. Da sagt einer, hatte eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Was war das denn? Er ist während ein schönes Lied gesungen wurde, etwas angesprochen worden. Wenn da eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und so machen wir uns was vor. Es gibt eine viel bessere Stelle, um zu prüfen, ob ich den Heiligen Geist habe. Viel besser. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Das tut der Heilige Geist. Da steht nicht, dass er das tun soll. Da steht, dass er das tut. Wenn ich den Geist nicht habe, dann habe ich ihn nicht. Da muss ich sachlich sein. Was ruft er? Er ruft Abba Vater. Was heißt Abba? Ich habe mich früher immer über das Wort geärgert. Was soll das Wort? Das ist ein fremdes Wort. Abba klingt so ein bisschen dumpfwandig. Der Herr Jesus hat, wenn er zum Vater betete, Abba gesagt. Und das war ein syrisches Wort. Das haben die Jünger übernommen, unübersetzt. Abba ist eine zärtliche Anrede für den Vater. Abba kann so viel heißen wie liebes Väter. Jetzt will ich da mal. Wenn ich den Heiligen Geist habe, dann habe ich in mir eine Stimme, die mich Gott anbeten lässt, in tiefer Liebe umzugreifen. Hast du die? Gibt es das? Hast du in der vergangenen Woche einmal auf deinen Knien gelegen, und Gott angebetet als deinen lieben Vater, musst du dich mal fragen. Paulus schreibt, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist deines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft. Nicht der da rufen soll, nicht der da rufen kann, nicht der da rufen müsste, der da ruft. Aber Vater, daran kann ein Mensch erkennen, ob er den Heiligen Geist hat. Was soll denn der tun? Der merkt, ja, ich ja gar nicht. Ich habe in diesem Jahr überhaupt noch nicht für mich allein gebeten. Ich spreche nur mit, wenn sie in der Versammlung, wenn da einer anbetet, dann sage ich Amen. Aber von mir selber? Ja, liebe Brüder und Schwestern, wenn man merkt, dass man arm ist, dann ist das ja nur ein ganz großer Vorteil. Dann kann man sich ja das beschaffen, was einem fehlt. Dann kann man ja mit einem zusammen beten, dass man in Ordnung kommt. Wenn man das aber nicht weiß, dann läuft man so weiter, bis alles dahin ist. Jetzt sehen wir uns noch einmal den Aufbau der Versammlung an. Und dazu schlagen wir Matthäus 23 auf. Und lesen von Vers 8 an. Matthäus 23, Vers 8. Ihr aber, lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Aus diesem Vers sieht man, dass die großen Stellen in der Gemeinde des lebendigen Gottes besetzt sind. Da ist der Vater im Himmel, da ist Jesus der Meister, da ist der Heilige Geist der Lehrer. Also alle hohen Stellen sind besetzt und sie sind vorzüglich besetzt. Wir wollen keine Änderung. Und wir alle sind Brüder. Wenn ich zu einer Kirche gehöre, dann kann ich mir was darauf einbilden, wenn ich so ein bisschen höher komme. Immer ein bisschen höher. Wenn ich aber zur Versammlung des lebendigen Gottes gehöre, dann weiß ich, da Bruder und Schwester sein. Das ist das Höchste, was ein Mensch haben kann. Und das ist etwas ganz, ganz Herrliches. In der Versammlung des lebendigen Gottes, da kann natürlich nur der Wille Gottes dienen. Bestimmt. Völlig klar. Und dazu wollen wir auch ein Wort lesen. Aus 1. Korinther 12 wieder. Das ist ja unser großes Kapitel über die Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es sind aber Verschiedenheit von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheit von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheit von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Aus diesem Vers geht hervor, dass Gott allein, entweder er selbst oder in seinem Sohn oder durch den Heiligen Geist, die Leitung, die Bestimmung haben will in seiner Gemeinde. Da hat kein anderer reinzureden. Jetzt will ich euch einmal sagen, was wer nicht reinreden soll. Es sollen nicht reinreden die Meinungen der anderen. In unseren Versammlungen ist das eine Not mit dem, was die anderen machen. Alle paar Jahre kommt wieder einer und sagt, wollen wir doch dies machen. Wir hoffen mal um. Also von der Gemeinde, von der. Da gibt es einen Kreis junger Ehepaare. Ist auf unserer Wurzel gewachsen. Dann einen Kreis junger Erwachsene. Dann gibt es ein Monatslied, das gesungen werden soll. In Kürze kommt wieder noch das Gebetsfrühstück auf uns zu. Das die Kirche hat auch schon die freie evangelische Gemeinde. Wir wollen doch aufhören mit dem Abschreiben. In der Schule ist Abschreiben noch immer erbärmlich. Und in der Industrie auch. Da gibt es Firmen, die entwickeln etwas und andere, die spionieren. Spione sind doch immer die Erbärmlichen. Und der Apostel Johannes, der schreibt, ihr habt die Salbung und wisst alles. Wir haben doch die Bibel. Richten wir uns doch danach. Gucken wir doch nicht, was macht der, was macht der. Haben da noch was gehört? Dann haben wir in dieser Zeit was gehört. Oh, das können wir auch machen. In der Versammlung des lebendigen Gottes will Gott allein stehen. Nun eine zweite Sache. Tradition. Was ist Tradition? Ich definiere gern, Tradition ist das Festhalten am Alten, um es alt zu werden. Eine Sache ist nicht deshalb falsch, weil sie alt ist. Eine Sache kann uralt sein und immer noch keine Tradition. Willst du mal ein kleines Beispiel klar machen? Stellen wir uns vor, einer sagte, in unserer Familie ist es Tradition, dass wir abends immer zum Schlafen ins Bett gehen. Wir sagen, es ist Unsinn, tun sie alle. Tun die Menschen seit Jahrtausenden, das ist die Tradition. Wenn er aber sagt, in unserer Familie ist es seit 200 Jahren Tradition, dass wir nur auf grün-roten gestreiften Kissen schlafen, würde ich sagen, jawohl, das ist Tradition, weil wir das überhaupt nicht nötig haben. Also wenn wir an etwas festhalten, was uralt ist, ist das davon keine Tradition. In 1. Mose 4 lesen wir schon, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also eine uralte Sache ist das Beten. Ist aber nicht Tradition. Das muss man auseinanderhalten. Aber jetzt will ich mal etwas nennen, das ist im geistigen Bereich das Allerschlimmste. Und das ist, dem menschlichen Verstand den Vorzug geben gegenüber dem Willen Gottes. Die Sünden des Verstandes sind die, die am schwersten zu überwinden sind. Das große Beispiel dafür ist König Jerobeam. Wir wissen alle, dass das Reich der Israeliten nach Salomos Tod aufgeteilt wurde in das Nord- und das Südreich. König im Nordreich wurde Jerobeam. Und Jerobeam war von Gott erwählt. Er hat sich nicht selber dahin gebogen. Von Gott erwählt. Und er war ein Mann, der Gott gefiel. Aber dann hat er, anstatt im Gehorsam zu arbeiten, seinen Verstand arbeiten lassen. Und er hat sich gesagt, wenn ich zulasse, dass alle meine Männer einmal im Jahr nach Jerusalem gehen, um dort zu opfern, dann werden die in aller Kürze sagen, Samaria, das ist gar nichts. Jerusalem ist die Hauptstadt. Da ist der Tempel. Da ist der Sitz Gottes. Und darum ist der König auf dem Weg. Und da werden sie mich durchschlagen. Das war menschlich, hundertprozentig richtig. Aber er rechnete nicht mit Gott. Und dann hat er eigene Altäre und Opferstätten in Samaria und auf dem Höhe gebaut. Und dann hat Gott ihm einen Propheten gesagt. Und der hat ihm ein dreifaches Zeichen gegeben. Er hat das Gericht ausgerufen und hat darauf zerbarst der Altar. Das war das Erste. Dann hat Jerobeam gesagt, nimm ihn fest. Und er starb seine Hand. Das war das zweite Zeichen. Und dann hat er den Propheten Gott gebeten und die Hand wurde wieder los. Das war das dritte Zeichen. Und Jerobeam war tief beeindruckt. Er hat den Mann ehrenvoll, das hat er abgelehnt. Aber von seinem Weg ist er nicht abgewichen. Das kann man sich alles noch gut vorstellen. Dann haben sie zusammengesessen. Sollen wir aufhören mit dem Opfer? Aber das geht doch nicht. Dann sind wir in 2 Jahren erledigt. Also Opfergeweihe. Die Taufe ist genauso eine Sünde des Verstandes. Ich bin überzeugt, es gibt keinen Pfarrer, der nicht weiß, dass die Kinder Taufe unwichtig ist. Aber dann fangen sie an zu rechnen. Wenn wir die aufgeben, sind wir in 30 Jahren erledigt, dann taufen sie weiter. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, was sind bei uns Sünden des Verstandes? Sünden, von denen wir uns sagen, nach Gottes Willen ist es nicht. Aber es läuft so besser. Und schon ist alles dahin. Also eine ganz, ganz schwierige Sache. Wenn wir nun richtig Versammlung des lebendigen Gottes sehen, das will ich zum Schluss sagen, dann wird etwas ganz Herrliches wahr, was es sonst auf unserer Erde gar nicht gibt. Das wollen wir einmal Galater 3 lesen. Galater 3 von Vers 26 an. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn so viele auf Christus getauft worden sind, die haben Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Wein, denn ihr alle seid einer in Christus. Heute ist man immer bemüht, etwas Besonderes herauszustellen. Ich las gestern Morgen noch in der Zeitung, dass in England einen besonderen Picknick gibt, an dem so etwa die 400 Obersten des Landes teilnehmen. Wenn man mehr sein will, dann fährt man natürlich dahin und ist dabei und trifft ja so und so, so und so und so und so und so. Und die achten immer darauf, dass keiner dabei kommt, der nicht in ihre Klasse passt. Und jetzt kommt die Gemeinde Gottes und da wird uns gesagt, da ist kein Unterschied. Den Unterschied zwischen Jude und Grieche, den können wir uns gar nicht vorstellen heute. Überlegen wir mal, wie Gott es Petrus beibringen musste, dass er bereit wurde, zu einem Römer ins Haus zu gehen. Er hat ihm eine eigene Offenbarung geschickt. Dann hat er ihm gesagt, wenn die kommen, dann gehen. Und die anderen waren immer noch dagegen, als er zurückkam. Und dann das nächste, Sklave und Freier. So was haben wir doch heute gar nicht mehr. Ein Herr konnte über das Leben seiner Sklaven verfügen. Diese Unterschiede wurden ausgebügelt. Ich habe mal etwas Wunderschönes darüber gehört. kam bei uns die Jahrhundertwende ein Bruder Dr. Döppes. Er war Studienrat. Und in einer kleinen Gemeinde gehörte zu dieser, in einer kleinen Stadt gehörte zu dieser Versammlung auch ein Bruder, der war Straßenfeger. War das mit dem Straßenfeger damals anders als heute? Heute fährt ja Wagen durch die Straßen. Er stand da mit einem Reisigbesen und fegte. Dann war da auch unser Pferdekot. Dann stand der gewöhnlich in einer Staubwolke. Wenn nun Dr. Döppel seines Weges kam und seinen Bruder traf, dann ging er auf ihn zu und küsste ihn. Seht, das war die Überwindung der Standesunterschiede. Ihr alle seid einer in Christus. Was herrlich ist. Das kann natürlich nur dann sein, wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und wenn ich in dem, der neben mir sitzt, das sehe, was Paulus sagt. Paulus sagt, wir aber sind schuldig von Gott geliebte Brüder. So sieht Paulus von uns. Jetzt geht es um die Frage, kann ich in dem, der daneben mir sitzt, einen von Gott geliebten Bruder, eine von Gott geliebte Schwester sehen? Da habe ich die richtige Chance. Und jetzt merken wir schon, damit die Gemeinde in Ordnung ist, ja, da muss ich in Ordnung sein. Ich muss wirklich im Herrn gegründet sein. Ich muss wiedergeboren sein. Ich muss ein geistlicher Mensch sein. Da passe ich in diese geistige Gruppe hinein. Da sollten wir uns alle fragen, bin ich so? Es ist so leicht zu sagen, ich glaube auch an Herrn Jesus, du auch. Das hat doch gar nichts zu sagen. Es geht um die Frage, ob ich ihn angenommen habe als meinen Erretter und als meinen Herrn, ob ich mich nicht verschrieben habe. Möge Gott uns die Augen darüber öffnen, wer er ist. Erinnern wir uns alle an Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, das Licht, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass wir dafür die Augen aufgefangen sind. Dann war das nicht. Möge Gott uns das schenken.